Wer oder was hat dich motiviert, in die IT zu gehen?
Ich würde sagen, wenn man ganz von vorne beginnt, wahrscheinlich meine Mutter vor allem. Also sie ist zwar keine ITlerin, aber sie ist Technikerin und ich glaube, das beginnt schon eben in der Kindheit, wenn man einfach welche Vorbilder man sieht. Und für mich war das nichts Abwegiges mehr generell, dass es eine Frau gibt, die in der Technik arbeitet. Ich glaube, das war so mal der Grundstein, warum die IT überhaupt eine Option war für mich. Dann war es so, was eigentlich ein bisschen eher Zufall. Ich hatte irgendwie das Gesundheitswesen interessiert, aber auch diese exakten Wissenschaften. Und dann habe ich auf der TU dieses Studium gesehen, medizinische Informatik, und habe mir gedacht, das ist eigentlich eine gute Verbindung von diesen zwei Sachen, die mich interessieren, das Medizinische, aber auch das Technische, Exakte. Und so habe ich dann die Informatik gewählt. Lustigerweise war ich davor, habe ein Jahr Raumplanung studiert, das ist auch auf der TU. Aber das ist ein nicht so ingenieurwissenschaftliches Studium, sondern mehr so kreativ. Und das hat mich, glaube ich, auch dazu inspiriert, in die IT zu gehen, weil mir in der Raumplanung dieses Wahr und Falsch gefehlt hat. Also es ist alles Interpretationssache, alles. Jeder hat seine andere Meinung und in der Informatik gibt es einfach Nullen und Einsen und richtig und falsch. Und damit kann ich einfach irgendwie besser umgehen. Und das war so ein bisschen der Gegensatz auch zu dem, was ich vorher eben ein Jahr lang gemacht habe.
Ich finde es sehr spannend, dass du den Unterschied zwischen den Disziplinen Raumplanung und Informatik ansprichst. Das erinnert mich an meine eigene Situation, weil mein Freund hat Architektur studiert und ich habe ein IT-Studium absolviert. Lustigerweise ist gerade das ein Punkt, wo auch unsere Diskussionen auseinandergehen, weil ich beispielsweise sehr pragmatisch bin, also oft 0 und 1, und er spätestens im Studium gelernt hat, viel zu argumentieren, diskutieren, kritisch zu denken und mit diversen Meinungen umzugehen. Zieht die Informatik eher pragmatische Menschen an?
Wenn man das behaupten würde, bin ich das schlechteste Beispiel, weil ich bin, seit ich 14 bin, in der Politik aktiv und da gibt es kein Wahr und Falsch oder zumindest da gibt es Meinungen und also da würde ich überhaupt nicht sagen, dass man so sein muss oder so sein sollte. Ich glaube, das kommt sehr auf den Menschen drauf an. Ich bin auf jeden Fall jemand, der sehr gerne diskutiert, aber dann in der Arbeit habe ich dann doch gern meine Richtlinien und irgendwie etwas, wo ich mich anhalten kann und wo ich etwas, einfach ein Handwerk lerne und das Gefühl habe, das kann ich jetzt und das kann ich jetzt umsetzen. Aber sonst, ja, bin ich die Erste, die bei Diskussionen dabei ist. Das mag ich schon auch sehr gern.
Also ist die Informatik für dich ein Ausgleich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mit 18 null Plan gehabt, was ich studieren soll nach der Matura, weil ich einfach so unterschiedliche Interessen hatte von Sprachen. Ich mag Sprachen sehr gern. Ich bin ja auch zweisprachig aufgewachsen mit Albanisch. Also bis zu Politik eben und Mathematik war ich immer gut. Und eigentlich haben alle meine Lehrerinnen und alle meine Klassenkameradinnen haben immer gesagt, die wird sicher in die Politik gehen und die wird sicher Politikwissenschaft studieren. Und ich habe es zwar kurz überlegt, aber ich habe mir gedacht, nein, warum? Ich bin in meiner Freizeit politisch aktiv und ich bin politisch interessiert, aber ich finde, das muss nicht das Einzige irgendwie sein, sondern ich kann auch ein politischer Mensch sein und trotzdem einen anderen Beruf haben. Das finde ich, schließt sich nicht irgendwie aus, sondern wie du sagst, es ergänzt sich gut. Weil mir in der Politik, ich mag zwar gerne Sachen lesen und schreiben, aber mir fehlt diesen exakten Wissenschaften. Würde mir, glaube ich, einfach fehlen. Und diese, wie soll ich sagen, es ist eine andere intellektuelle, es ist keine schwierigere intellektuelle Herausforderung jetzt als vielleicht einen Artikel schreiben, aber es ist einfach völlig anderes Problem lösen. Es ist eine andere intellektuelle Sphäre, die man in der IT oder in der Technik halt hat. Und das würde mir einfach fehlen, glaube ich.
Was genau machst du jetzt in deinem Beruf?
Ich bin jetzt nicht mehr in der IT, sondern bin in der Medizinphysik, nämlich in einem Krankenhaus. Die Medizinphysik ist so ein bisschen eine Schnittstelle von Technik und Medizin. Und ich bin jetzt genau genommen in der Strahlentherapie, das heißt in der Krebstherapie. Und wir bestrahlen mit großen Beschleunigern, heißen diese Maschinen, Patientinnen, die Krebs haben meistens. Und ich bin zuständig erstens mal, dass ich die Geräte kontrolliere, zusammen mit anderen Technikern, Technikerinnen, dass wir regelmäßige Checks machen, aber auch die Behandlung der Patientinnen gewährleisten. Das heißt, dann wird ein Plan erstellt und der Plan muss kontrolliert werden. Es wird nicht einfach drauf losgeschossen, die Patientin wird nicht reingelegt und dann drückt man Start und wird schon passen, sondern Das wird alles vorher simuliert in einer bestimmten Software und diese Simulation der Software wird erstens mal kontrolliert und erstellt und dann messe ich dann auch diese Pläne mal mit einer Puppe mehr oder weniger, also das heißt bei uns Phantom, dann stelle ich dort, wo normalerweise die Patientin liegt, lege ich eben dieses Gerät rein und drücke einmal Start und tue diesen Plan abstrahlen. Und all diese Sachen macht eben Medizinphysikerin und ich bin jetzt eben seit 2 Jahren eigentlich schon in der Medizinphysik. Aber es gibt noch vieles, was ich noch lerne. Ich bin noch in der Ausbildung sozusagen. Mir fehlen noch 2 Jahre von einem Postgraduate-Lehrgang, bis ich wirklich fertige Medizinphysikerin bin. Jetzt bin ich noch Medizinphysikerin, Ausbildung heißt das.
Von wie vielen Männern und Frauen bist du da umgeben?
Sehr ausgeglichen, ehrlich gesagt. Also das hat mich sehr gewundert. Aber sobald man in diese medizinische Richtung geht, ist es viel ausgeglichener. Ich habe auch als Softwareentwicklerin gearbeitet, ein Jahr lang. Und da war ich die einzige Frau unter 7 Männern. Aber jetzt in der Medizinphysik ist es wirklich sehr ausgeglichen, was mich auch wundert, weil die technische Physik auf der TU ist nicht sehr ausgeglichen. Also da gibt es wenige Frauen. Aber eben sobald zu einer Naturwissenschaft oder Technik eine anwendungsbezogene Aspekt hinzukommt, gibt es viel mehr Frauen. Es ist eben auch in der Informatik auf der TU zum Beispiel, gibt es ja technische Informatik, medizinische Informatik, Medieninformatik. Und die höchste Frauenquote gibt es in der medizinischen Informatik und in der Medieninformatik. Also bei diesen Fächern, wo man sozusagen den Nutzen sieht für die Gesellschaft, ist es auch so in anderen Ländern, weil ich habe meine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben, Frauen in der Informatik. Und sieht man auch in anderen Ländern, dass immer, wenn man die Informatik kombiniert mit diesen Life Science, mit den Biowissenschaften, gibt es viel mehr Frauen, die sich dafür interessieren. Und so erkläre ich es mir, dass es in meinem Bereich zurzeit sehr ausgeglichen eigentlich ist. Es gibt zwar die Älteren, das sind mehr Männer, aber mittlerweile, die mit mir begonnen haben, ist es sehr ausgeglichen.
Du hast von der Softwareentwicklung gesprochen und davon, dass du die einzige Frau warst in deinem Team. Was wäre anders, wenn es mehr Frauen in der Softwareentwicklung gäbe?
Dass man einfach einen anderen Blickwinkel hat auf die Software, die man da benutzt, die man da entwickelt. Ich glaube, das hat sich halt schon sehr oft gezeigt, dass wenn Algorithmen so gebaut sind, dass es für einen Durchschnittsmann, österreichisch, mittelalterlich, so um die 40 und weiß und männlich, dann kommt einfach ein völlig anderes Produkt raus, als wenn das auch andere Bevölkerungsgruppen mit einbezieht. Ich habe zum Beispiel mal in einem Forschungsprojekt gearbeitet, da ging es um Software für Seniorinnen. Ist zum Beispiel auch ein Thema, muss man auch irgendwie mitbedenken. Und so ist es halt auch bei Frauen und Männern. Also es sind einfach verschiedene Lebensrealitäten und wenn ein Team nur aus Männern besteht, werden sie auch Produkte entwickeln, die nur für Männer gut passen.
Bist du in dem Softwareentwicklungsteam anders wahrgenommen worden als die Männer?
Schwer zu sagen. Natürlich war ich sehr anders oder besonders, weil die waren alle über 50, würde ich sagen. Alle schon, weiß ich nicht, über 20 Jahre in dem Team und ich mit Ende 20. Also es war natürlich, war ich anders wahrgenommen, aber jetzt nicht, wahrscheinlich nicht im negativen Sinne. Wobei ich schon ein komisches Erlebnis beim Einstellungsgespräch hatte, wo ich mir im Nachhinein denke, eigentlich war das schon komisch. Da ist mein zukünftiger Chef, also der jetzt nicht mehr mein Chef ist, gesessen und eine von HR. Und er hat gemeint, er ist sich halt noch unsicher, weil es sind halt nur lauter Männer im Team und ja, es ist halt schon ein anderes Klima und ob das so für mich passt und das ist schon eher ruppig, der Ton. Und ich habe halt damals halt gesagt, ja, es ist überhaupt kein Problem für mich. Ich bin auf der TU studiert, bin gewohnt, dass ich eine der wenigen Frauen bin und ich habe da überhaupt kein Problem damit. Die HR-Frau hat dann so eingegriffen und hat gesagt, na, mach ihr keine Angst oder tu sie nicht vertreiben oder so und hat das irgendwie dann abgewürgt, was er geredet hat. Aber im Nachhinein denke ich mir schon, eigentlich ist es eine komische Aussage eigentlich zu sagen, na, ich weiß nicht, ob du da so gut reinpasst, weil du bist ja eine Frau und so soll es eigentlich nicht sein.
Hast du dich damals optisch angepasst?
Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich bin es ja schon gewohnt von der Uni, da war es ja auch schon so. Im Prinzip jemand, der nicht sehr viel sich schminkt oder hübsch anzieht. Ich habe es eher auf der Uni, wenn ich jetzt zurückdenke, als sehr befreiend gefunden, dass ich auf die Uni gehen kann und einfach nicht gestylt sein muss, weil es einfach nicht einfach Usus ist bei uns. Auch die Frauen, die auf der TU studiert haben, viele waren dann nicht immer geschminkt und immer top gestylt. Und ich habe das eher sehr befreiend wahrgenommen. Und nicht, dass ich mich jetzt verstellen musste, um irgendwie ernst genommen zu werden, sondern ich konnte endlich ich sein, ohne verurteilt zu werden, warum ich jetzt nicht super top gestylt bin, jeden Morgen eine halbe Stunde vor dem Spiegel verbringe, um mich zu schminken. Also eher umgekehrt als befreiende Aspekt.
Beschäftigst du dich mit finanziellen Themen und damit auch, wie viel Pensionsanspruch du hast, beziehungsweise Vorsorge für das Alter?
Gar nicht, ich glaube nicht auf so einem konkreten Weg, dass ich mir das jetzt überlege und ausrechne, eher auf einem ideologischen Weg, dass ich mir halt denke, ich will halt eben nicht in diese Teilzeitfalle und Armutsfalle tappen und ich will halt nicht wie, also einfach aus dem feministischen Blick her will ich das nicht, weil ich will einfach Vollzeit arbeiten weiter, die Möglichkeit haben. Ich habe kein Kind, deswegen weiß ich nicht, ob das möglich sein wird, wie das, ob ich das dann will, vielleicht endlich meine Meinung. Aber jetzt aus einer idealistischen, feministischen Perspektive will ich halt nicht ökonomisch abhängig sein von meinem Partner und ich will einfach trotzdem weiter mein Leben irgendwie haben. Das ist für mich viel größerer Antrieb, was jetzt wirklich die finanziellen Aspekte. Da bin ich ehrlich gesagt einfach optimistisch, dass ich, selbst wenn ich in der Medizinphysik, weiß ich nicht, gibt es nicht mehr so viele Jobs oder so, dann kann ich immer in der IT arbeiten. Also das ist schon super, dass ich weiß, ich werde auf jeden Fall immer einen Job haben.
Was brauchen Frauen, wenn sie Kinder haben, um weiterhin Vollzeit zu arbeiten?
Natürlich kann ich jetzt nur mutmaßen, nachdem ich keine Kinder habe. Aber nachdem ich da eh sehr pessimistisch bin oder mir sehr viele Gedanken darüber mache, wie schwierig das sein wird und das nicht so auf die lockere Schulter nehme, glaube ich, erst einmal braucht man einen Partner, der auch 50-50 in Karenz geht. Also das ist mir echt wichtig. Und da braucht man Unternehmen, die den Männern das auch erlauben und gewähren. Ich glaube, das ist schon ein großes Problem, dass viele Männer indirekt nicht dürfen. Werden sie gesagt, naja, sie können schon gehen, aber danach sind sie halt gefeuert. Oder weiß ich nicht, werden sie halt nicht befördert werden. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Männer auch in Karenz gehen können. Dann natürlich Kinderkrippe, Kindergarten. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ich bin schon jetzt, ich habe zwei Katzen und ich muss meinen Haushalt machen und ich arbeite und ich mache, also ich schaffe es jetzt schon nicht mit den 24 Stunden, die der Tag hat. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das überhaupt funktioniert mit einem Kind. Und dann das noch dazu kommt zu all diesen Sachen, was man als Single ja sowieso schon zu tun hat. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass in der Gesellschaft Hausarbeit, Care-Arbeit viel mehr Teil der Gesellschaft ist und viel mehr vergesellschaftlicht ist. Ich weiß es nicht, dass man, so wie in den Gemeindebauten früher, hat man eine kleine Volksküche, wo irgendwie im ganzen Haus gekocht wird und dann wird das irgendwie verteilt in dem Haus. Oder ich weiß nicht, einfach das gemeinschaftlich halt aufteilt oder auch die Kindererziehung mehr aufteilt. Das wäre eigentlich so mein Idealbild, weil ich glaube, als einzelner Mensch, oder es ist halt keine Privatsache, es ist etwas, was der ganzen Gesellschaft was bringt und was wichtig ist für die ganze Gesellschaft.
Es gibt ein Zitat, ich weiß nicht, von wem es genau ist, aber ich glaube, es ist von einer Deutschen, die gesagt hat, eine der wichtigsten Entscheidungen für Frauen ist die Wahl des Partners, gerade wenn es um Kinderkriegen und Karriere geht. Legst du darauf Wert?
Ja, schon, aber ich glaube, es ist trotzdem kein Garant, weil wenn man sich halt anschaut, also ich habe einen super tollen, aufgeklärten Partner, der sagt, er will Hälfte der Zeit in Karenz gehen und so weiter, aber wenn man sich halt anschaut, auch in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis und auch die Zahlen, Statistiken, auch tolle, moderne, feministische Paare, die, wenn sie keine Kinder haben, noch so 50-50 alles machen und so gleichberechtigt sind, sobald das erste Kind kommt, fallen die halt auch in diese Rollenmuster zurück. Und von dem her, sicher ist es wichtig, man sollte vielleicht nicht jemanden nehmen, der gleich sagt, na sicher nicht, du machst alles, aber das ist auch kein Garant, wenn jemand vor dem ersten Kind sagt, er macht halbe-halbe, weil dann ändert sich halt so viel und dann hat man wahrscheinlich einfach einen Stress und dann macht halt die Person, die das halt besser kann. Oder ich meine, Gott sei Dank verdiene ich ein bisschen mehr als mein Partner. Das heißt, ich habe schon mal ein bisschen ein Garant, dass man nicht diesen Argument kommt, die Frau muss in Karenz gehen, weil sie verdient weniger. Das habe ich zumindest nicht, dieses und das halt auch dank der Technik. Aber ich glaube trotzdem, dass sich einfach diese Sachen einfach irgendwie einbürgern. Oder weiß ich nicht, vielleicht, wenn ich dann ein Kind habe, bin ich voller Hormone und will das Kind nicht hergeben oder ich weiß nicht. Also ich glaube, es wird sich erst zeigen, wenn das Kind dann da ist und vorher kann man wenig vorhersagen.
Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass jemand etwas nicht glaubt, nur weil du eine Frau bist?
Naja, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Na, glaube ich nicht, dass ich das jetzt so im Real Life hatte. Was halt witzig ist, ist halt im Internet, weil ich ja auch diese Instagram-Seite habe und da kommt schon manchmal so zu Mansplaining, das heißt, dass Männer einem halt die Welt erklären, obwohl man halt selber das studiert hat, aber ja, sie glauben, sie haben halt irgendwo, weiß nicht, einen Artikel dazu gelesen und glauben, sie kennen sich irgendwie besser aus. Das kommt schon vor, manchmal gar nicht so bösartig, aber dass jetzt jemand wirklich das nicht geglaubt hat, weil ich eine Frau bin, hoffe ich mal nicht, dass das war. Nur halt dieses Welterklären, das kenne ich schon.
Wie reagierst du auf dieses Mansplaining?
Kommt drauf an, von wem. Wenn es jemand ist, den ich gut kenne, dann würde ich wahrscheinlich so ein bisschen scherzhaft drauf reagieren und halt sagen, keine Ahnung, danke fürs Mansplaining oder so. Bei anderen Menschen versuche ich trotzdem immer halt freundlich zu bleiben und ich meine, muss man nicht. Ich finde, man ist niemandem das schuldig. Es gibt andere Leute, die sagen, ich weiß nicht, geht das alles am Nerv? Das finde ich voll okay. Es ist einfach meine Art, dass ich bei solchen Sachen eher nicht so die Konfrontation suche, sondern eher bestimmt sage so, ja, danke, aber ich hab das ja studiert, also ich kenne mich da eh aus. Also ja, versucht einfach sehr klar zu machen, was irgendwie meine Qualifikationen sind.
Können wir Frauen die Männer mit Humor zum Nachdenken und Reflektieren anregen?
Ja, schon. Aber ich finde, es gibt nicht so den einen Weg, sondern es sind alle Wege legitim, finde ich. Jeder Mensch hat halt das, was einem besser liegt oder wie man sich halt gerade fühlt. Ich finde nicht, dass, ich würde jetzt nicht sagen, man muss das immer mit Humor machen oder man darf niemanden vor den Kopf stoßen. Ich finde, alle Wege sind irgendwie legitim.
Hat zu dir jemals ein Mann gesagt, dass du eine Zicke bist?
Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich sicher irgendwann in meiner Jugend, aber nicht so bewusst.
Wie würdest du auf so eine Aussage argumentieren, wenn jemand behauptet, dass du eine Zicke bist oder dass du keinen Spaß verstehst?
Ja, das mit keinem Spaß verstehen, glaube ich, das kommt öfter so, vor allem eben bei Witzen oder so, wenn man dann sagt, das ist aber nicht witzig oder ist ein depperter Witz. Ich weiß nicht, ich finde, wenn jemand halt so Zicke sagt, das finde ich schon eher so beleidigend und würde dann schon eher das beleidigt sein und sagen, dass es eigentlich nicht okay ist, dass man diese Wörter verwendet. Mit dem kein Spaß verstehen, ist es halt schwierig. Es kommt, wie gesagt, wieder auf den Kontext drauf an, wo man diese Person trifft und ich tue da schon differenzieren bei manchen Menschen, weiß nicht, die ich jetzt wahrscheinlich nie wieder sehe. Ist es mir auch einfach den Aufwand nicht so wert, dass ich jetzt mit ihm streite. Meistens sage ich einfach, ja, ich sehe das aber so, ich sehe das, ich finde das schon falsch. Natürlich, je näher einem die Person steht, desto mehr hat man das Bedürfnis, das jetzt zu klären und seinen Standpunkt irgendwie klar zu machen. Deswegen diskutiere ich sehr viel mit meinem Freund über Sachen, weil natürlich die Person ist einem am nächsten und man will halt unbedingt, dass die Person das versteht. Wenn es irgendein dahergelaufen ist, denke ich mir, okay, der wird das eh vielleicht nie verstehen und mache ich mir jetzt nicht die Mühe, weiter mit ihm zu streiten.
Hast du dich jemals in Frage gestellt?
Sehr viel. Also jetzt, was das Berufliche betrifft, ich wollte der Bachelor, also das klingt jetzt vielleicht nicht so positiv für den Bachelor, aber es war wirklich teilweise eine Qual. Es war so schwierig. Vor allem, ich war von einer AHS und hatte halt noch nie Programmieren davor. Und da waren halt HTLer, die hatten 5 Jahre Programmieren. Und ich finde, da beginnt halt schon die Aussortierung von Manderl und Weiberl mit 14, weil die Burschen alle, oder nicht alle, aber in der HTL sind fast alle Burschen, dorthin in die HTL gehen und die Mädchen dann in die AHS. Natürlich ist es dann viel schwieriger, ein Studium zu wählen, das Informatik irgendwie hat. Und das war schon sehr hart. Also vor allem, ich war in der Schule, war ich eine Einzelschülerin, also mit lauter Einser maturiert und nie irgendwelche Probleme gehabt, nie viel gelernt eigentlich. Und dann war halt so, Raumplanung ging auch noch sehr gut. Aber dann war so der harte Boden der Realität, war die Informatik und wenn dann halt Leute sind, die einfach viel besser sind als man selbst und man sieht, okay, man ist höchstens Mittelfeld. Das war dann schon, also da ist man schon ein bisschen eine Identitätskrise, wenn man dann diese Identität, die man sich aufgebaut hat, der Musterschülerin und die alles toll macht, sieht, okay, ich kann das nicht aufrechterhalten auf der Uni, ich bin froh, wenn ich da, weiß nicht, mit einem Dreier irgendwie durchkomme. Und da habe ich sehr oft darüber überlegt, ob ich dieses Studium schmeißen soll und das ist nichts für mich und ich kann das nicht. Aber es ist halt eh dieses typische, ein Mann würde sich, wenn er mit einem Dreier, ich meine, hier gibt es auch Frauen, die mit einem Dreier froh sind, aber ein Mann, Männer würden sich da meistens noch weniger Gedanken machen und viel weniger an sich zweifeln. Ich habe das zum Beispiel gesehen, ich habe auch so bei Frauen in Technik gearbeitet, wo wir so an Schulen gegangen sind und den Schülerinnen und Schülern über technische Schulrichtungen erzählt habe. Und auch bei so Messen zum Beispiel, und dann kamen halt die Burschen her, so, ja, ich will Informatik machen und ich habe zwar einen Vierer in Mathe, aber ist wurscht, ich schaffe das schon. Und dann bei dem Vortrag ein Mädchen zeigt so auf, ganz zögerlich, ja, ich würde mich interessiert Informatik, aber ich habe nur ein Zweier in Mathe, schaffe ich das und so. Also es ist halt so ein Widerspruch und dieses immer Zweifeln an sich ist halt schon leider was in der weiblichen Sozialisation schon sehr viel vorkommt. Und das habe ich auf jeden Fall gehabt, als ich mit diesem Bachelor fertig war, war ich so glücklich, weil es war wirklich hart. Der Master war dann sehr locker und sehr spannend, aber während dem Bachelor habe ich viel an mir gezweifelt und ich glaube, ich habe nie aufgehört zu zweifeln. Also ich habe schon noch dieses typische Imposter-Syndrom, wo man sich denkt, also vor allem so nach dem Abschluss, Diplom-Ingenieurin, ich glaube, das kennen eh viele, so das Gefühl nach dem Abschluss, haben die mir jetzt wirklich einen Abschluss gegeben? Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ja, das ist halt was man, glaube ich, schwer ablehnen kann oder erst mit der Erfahrung und den Jahren, die man dann irgendwie arbeitet und immer mehr Selbstvertrauen gewinnt. Und in der Medizinphysik wird es auch immer besser, aber natürlich bin ich da auch noch am Anfang.
Was hat dich trotzdem angetrieben, weiterzumachen und wie hast du Selbstzweifel ausgeräumt?
Mein Ziel war ja eigentlich immer, diesen Master zu machen, Biomedical Engineering, also Medizintechnik. Und den gibt es nur als Master auf der TU und nicht als Bachelor. Das heißt, es war halt immer so ein bisschen das Ziel, ich mache jetzt diesen Bachelor, damit ich dann diesen Master machen kann. Das hat mich, glaube ich, schon angetrieben, so dieses, okay, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich halt das machen, was ich wirklich spannend finde und was mir irgendwie liegt. Und glaube ich auch diese Herausforderung, also dieses, ich will es halt irgendwie schaffen und es ist so eine Herausforderung. Mich hat das irgendwie nie so abgeschreckt eigentlich, dass wenige Frauen sind in dem Studium. Ich habe das eher als Herausforderung gesehen und glaube, das hat mich auch angetrieben, so sicher schaffe ich das. Und meine Mama hat so ein bisschen immer dieses Motto, zum Beispiel, sie hat halt, sie ist ja recht spät nach Österreich gekommen mit, wie alt war sie da, fast 40 oder so. Und hat ihr Studium wurde nicht anerkannt hier, sie musste alles von vorne beginnen und hat halt sehr, oder hat auch mit über 40 zum Beispiel einen Führerschein gemacht und so. Und sie hat halt immer dieses Motto so, na, wenn es die anderen schaffen, warum soll ich es nicht schaffen? Was für ein Grund? Das hat sie halt auch immer zu mir gesagt, warum solltest du schlechter sein als die anderen Menschen? Wenn die anderen das schaffen, dann kannst du das auch schaffen. Und ich habe mir gedacht, ja, also eigentlich vertraue ich ja schon auch in meine Fähigkeiten und ich kann das schon schaffen. So habe ich halt dann Step by Step. Ich habe auch ein Auslandssemester gemacht, das ist dann auch so eine nette also Auflockerung. Ich war in Spanien vom Studium und da waren auch ziemlich viel spannende Sachen. Da haben wir viele Programmiersprachen gelernt. Also ganz viele unterschiedliche, muss ich jetzt hier nicht aufzählen, die man auf der TU halt nicht lernt. Und da habe ich auch, glaube ich, ein bisschen mehr das Interesse wieder gekriegt. Also, weil das Thema ist ja super, aber. Also Informatik hat mir super getaugt und es war toll, aber die einzelnen Vorlesungen waren einfach hart, weil das waren natürlich ganz kleine Aspekte und recht schwierig und zeitaufwendig.
Gab es für dich während des Studiums auch Momente, wo es ein Vorteil für dich war, dass du eine Frau bist?
Im Studium glaube ich nicht. Ihr Nachteil, zum Beispiel auch bei Teamsuche, also wenn man ein Team machen muss, war es einmal so, dass wir mussten ein Softwareprojekt machen im Team und ich bin halt immer mehr so, eben auch aus der Politik raus, die gewesen, die gerne organisiert und irgendwie Leute anschreibt und irgendwie sagt, hey, okay, treffen wir uns. Und dann habe ich halt alle angeschrieben, die mir zugeteilt waren und deswegen habe ich halt auch die Teamleitung übernommen oder Projektleitung. Und dann sind wir zum ersten Treffen gegangen mit unserem Studienassistenten und er meinte so, na, wer macht die Teamleitung? Sag ich, ja, ich mache das. Und ich war das einzige Mädchen in der Gruppe, muss man dazu sagen, überraschenderweise. Und meinte, na, wundert mich nicht. Und ich sage, warum? Was soll das heißen? Also wundert sich es nicht. Na, ich weiß nicht, das war nur meine Beobachtung, dass die Mädchen meistens die Teamleitung machen. Also da wurde halt gleich dieses, die Mädchen tun nur diese Dokumentation, also dieses Klischee in der IT ist ja, die Frauen machen die Dokumentation und die Männer programmieren. Und das ist halt so ein Blödsinn gewesen. Erstens habe ich das gemacht, weil halt ich einfach der proaktive Mensch halt war in dem Team. Und zweitens habe ich genauso programmiert wie die anderen. Ich habe nur zusätzlich auch noch die Projektleitung halt gemacht. Ja, im Studium, glaube ich, war das nie ein Vorteil, aber im Berufsleben, glaube ich, kann schon ein Vorteil auch sein. Also vor allem beim Hiring. Also ich glaube, dass viele Unternehmen auch bevorzugt Frauen anstellen. Manche halt. Wie es dann im Berufsleben dann selber ist, ist eine andere Geschichte. Aber angestellt, glaube ich, hat man es nicht so schwer als Frau.
Du hast einen sehr interessanten Aspekt erwähnt, dass man als Frau schnell mal die persönliche Assistenz ist. Jetzt ist es ja auch so, dass viele sogenannte Supercomputer wie Watson und Co. männliche Identitäten haben und viele Assistenten wie Alexa, Siri und Co. weiblich sind. Wenn du das jetzt mit dem Beispiel, das du selbst gebracht hast, vergleichst, was sagst du dazu?
Da hat die Ingrid Brodnik dazu auch am Frauentag einen Talk gehalten. Und das ist halt sehr spannend, eben, dass diese Assistent-AIs immer weibliche Stimmen haben. Und ich habe mal früher gesagt, eigentlich eh cool, es sind Frauen, Repräsentation von Frauen. Aber eigentlich ist es halt eben dieses Sekretärinnen-Dasein. Das ist schon eher bedenklich. Und dann hat sie auch erzählt, wie diese Algorithmen, die AI sagt ja auch nur das, was man ihr halt lernt. Und teilweise, was die Siri oder was auch immer das für ein System war, für Sachen sagt, also auch solche sexistischen Blödsinn, der halt einprogrammiert wurde, weil halt nur Männer an diesem Gerät, an dieser Technologie halt arbeiten, das ist halt schon irgendwie schockierend. Also auch wenn man irgendwie Siri fragt, na, hast du einen Freund oder irgendwelche anzüglichen Sachen, dann antwortet sie halt auch irgendwas Anzügliches zurück und irgendwas sehr unterwürfig, also es ist sehr erschreckend irgendwie. Auch eine witzige Geschichte von meiner Freundin, da hat es einen, also Sekretärinnen und die eine war in Karenz und da kommt ein Mann als Vertretung und meinte sie, ah, du bist der neue Sekretär und er, nein, nein, ich bin, also ich weiß nicht, wie sie genannt hat, persönliche Assistenz. Aha, okay, also sobald ein Mann die gleiche Position macht, ist er nicht der Sekretär, sondern dann ist er irgendwie die Assistenz der Geschäftsführung oder so.
Gibt es für dich Themen, an die du dich bis jetzt nicht herantraust?
Na, also nachdem ich eben politisch aktiv bin schon sehr lange, gibt es keine Themen, die ich meide, auch wenn es manchmal schwierig ist, im Feminismus über manche Sachen zu reden, weil es halt doch sehr schnell hochkochen, die Gefühle von beiden Seiten, von irgendwie verletzten Männer-Egos, aber auch von gleichgesinnten Feministinnen, die dann aber trotzdem in einer Kleinigkeit anders sehen als man selber. Also manchmal würde ich mir wünschen, dass ich mehr Themen meiden würde und einfach mal meinen Mund halten würde, aber das kann ich nicht. Also ich bin jemand, der dann, auch wenn er irgendwas auch sieht oder hört, was mir nicht gefällt, bin ich da gleich sehr passionate dabei und aber auch mit meinen Eltern zum Beispiel, die doch eine andere Generation sind, habe sehr, sehr viele politische Diskussionen geführt, wo ich halt meine Gedankenwelt ihnen darlege und sie einfach eine völlig andere haben, wo ich mir auch denke, das hätte ich mir eigentlich sehr ersparen können, weil es nichts bringt. Aber ja, na, ich spreche alle Themen eigentlich an.
Was sagst du über und zu Frauen, die immer den Mund halten?
Es ist schwierig, weil man ist, sie. Also sie reproduzieren ja auch nur das Bild, was sie irgendwie sehen. Oder sie sind halt einfach auch von der Art einfach, die Person ist halt einfach eher eine ruhige Person. Deswegen würde ich denen irgendwie einen Vorwurf machen oder irgendwie sagen, hey, ihr seid, weiß ich nicht feministisch oder keine selbstbewussten Frauen oder so. Ich würde halt versuchen, sie zu ermutigen, dass sie für die eigenen Bedürfnisse irgendwie einstehen. Vor allem halt in zwischenmenschlichen Beziehungen ist es halt wichtig. Also das habe ich halt auch schon erlebt im Freundinnenkreis, dass Freundinnen, die halt dann nicht ihrem Partner sagen, hey, ich möchte das aber so und so, sondern einfach alles akzeptieren, was die andere Person sagt, da finde ich es besonders schwierig. Und da versuche ich halt schon zu sagen, hey, du hast dir genauso ein Recht, irgendwie glücklich zu werden und dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Deswegen würde ich versuchen, sie zu ermutigen, aber im Endeffekt kann man halt auch niemanden zwingen, in diese out of the comfort zone zu gehen. Und ich kann das schon verstehen, weil es ist einfach, man wird einfach von klein auf so erzogen, dass man leise sein soll und immer nur brav nicken soll. Und ich bin ja auch so erzogen worden und bin auch in manchen Kontexten auch so gewesen. Wie gesagt, ich war immer eine super Schülerin und habe auch versucht, keinen Blödsinn zu machen. Also ich kann das schon verstehen, aber bei manchen Themen, da bin ich halt dann anders und dann für die stehe ich halt dann schon ein.
Warum interessieren sich Mädchen für die neuesten Smartphones, für Streaming und Plattformen wie TikTok, die ein hohes Maß an gestalterischen, technischen Möglichkeiten bieten, aber nicht dafür, wie diese Dinge funktionieren?
Das ist eh ein ziemlicher Widerspruch irgendwie. Und ich glaube, vielen Mädchen, Frauen ist einfach nicht bewusst, dass das halt auch schon IT ist. Und es muss, glaube ich, einfach mehr sichtbar gemacht werden, wie das einfach zusammenhängt. Und dass nicht die IT ist, nur man ist ein Hacker und man ist im Keller und tut irgendwie ins Terminal Sachen eintippseln und dann hackt man sich wo rein und trinkt nur Club Mate und Red Bull. Solche gibt es auch sicher auf der TU, solche Leute. Aber die meisten sind halt nicht so. Und dass man, also zum Beispiel App-Entwicklung, ich finde App-Entwicklung so spannend. Ich habe da mal einen Kurs gemacht und das ist eigentlich ziemlich cool. Und ich glaube, da könnten sich halt sehr, sehr viele Frauen halt auch dafür begeistern. Da gibt es diesen Sommer, diese Sommer-Uni, gibt es eine Edidakt in Österreich und in Bremen gibt es auch eine Sommer-Uni. Und ich war eh auch schon auf beiden. Das ist halt speziell für Frauen. Da gibt es so IT-Kurse und ich habe eben diesen App-Entwicklungsworkshop gemacht. Und ich glaube, wenn man einfach das aufzeigt, was für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten die IT hat, würden sich die Mädchen und Frauen viel mehr dafür interessieren. Ich glaube, dass es eher abschreckt ist, diese Kultur, die halt dieses Bild, was man hat und diese Nerd-Kultur, das ist eher das, was abschreckt und gar nicht so das Thema an sich. Da zum Beispiel. Das war eben ein Beispiel von meiner Bachelorarbeit in der Schweiz, glaube ich, war das. Die haben einfach das Studienfach umbenannt von, ich weiß es nicht, technische Informatik, irgendwas, in E-Commerce. Also einfach irgendeinen ansprechenden Titel und sie haben nichts geändert am Lehrplan. Es war einfach eins zu eins das Gleiche. Und es haben sich instantly viel mehr Frauen einfach beworben für den Studiengang. Das heißt, man sieht, es geht nicht wirklich ums Thema, es geht um das Image der Informatik.
Jetzt hast du den Punkt Frauenprogramme erwähnt. Ich habe sehr viele männliche Freunde, die mich fragen, ob es wirklich notwendig ist, diese Frauenprogramme zu machen. Warum nur für Frauen?
Ja, ich habe zum Beispiel auch bei Women in Code, auch eine coole Initiative in Wien, wo man Programmierkurse für Frauen anbieten. Und eben auch bei Fit Frauen in Technik, wo wir diese Schulworkshops gemacht haben, waren auch immer das Argument auch von Mädchen manchmal so, warum dürfen nicht die Burschen da jetzt mitmachen und so weiter. Und ich habe dann halt gesagt, es gibt halt ein Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft und das ist, es gibt sehr, sehr wenige Frauen in der Technik und es gibt sehr, sehr wenige Männer in Sozialbereichen oder Kinderpädagogik. Und es sollte, und es gibt auch welche, nicht so viele, glaube ich, aber es gibt auch Förderprogramme, die versuchen, Burschen in die Kinderpädagogik reinzubringen oder Volksschulpädagogik. Und das ist genauso wichtige Förderung wie die Förderung, dass Mädchen in Technik reingehen. Und das hat jetzt nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man ein Ungleichgewicht dem entgegenwirken will. Deshalb finde ich, hat das einfach schon eine große Berechtigung.
Wird es jemals ein Gleichgewicht geben?
Ich hoffe schon, ehrlich gesagt. Also, das tut voraussetzen, dass es halt auch keine Geschlechterrollen mehr gibt. Und ich glaube, davon sind wir leider noch sehr weit entfernt.
Was muss passieren, damit sich diese Geschlechterrollen aufweichen?
Wenn man mich fragt, dann hängt das, sehe ich das halt schon auch aus einer sehr politischen, ökonomischen, ideologischen Sicht. Und für mich hängen diese Geschlechterrollen erstens mal mit einem System zusammen, das ich als Patriarchat bezeichnen würde. Das heißt, ein System, das Männer bevorzugt. Und außerdem für mich auch mit dem Kapitalismus, der halt auch profitiert davon, dass Frauen in Karenz gehen, dass Frauen die Care-Arbeit gratis machen und dass das als Privatvergnügen gesehen wird. Oder der Kapitalismus profitiere auch davon, dass wir uns dauernd einreden, wie dick wir sind und wie hässlich wir sind. Und wir brauchen ganz viel Make-up und wir brauchen ganz viele Produkte und was weiß ich. Also es sind halt schon viele ökonomische Faktoren halt drin. Und ich glaube, dass die ökonomische Basis, also die Basis unserer Gesellschaft ist immer, wie wir wirtschaften. Und deswegen ist es für mich, in letzter Linie wird es auf jeden Fall nötig sein, dass wir in einer gleichberechtigten Gesellschaft auch aus wirtschaftlicher Sicht leben, wo alle Menschen gleichberechtigt sind, auch Migrantinnen. Also das hat viel, das ist alles verwoben aus meiner Sicht. Rassismus, Sexismus. Also erst in einer Gesellschaft, wo wir wirklich alle gleichberechtigt leben können, werden sich auch die Geschlechterrollen immer mehr auflösen, denke ich.
Du bist mehrere Minderheiten in einer, wenn ich das so sagen darf. Du kennst auch die unterschiedlichen Netzwerke zum Thema Rassismus, Chancengleichheit und Co. Sollten wir nicht alle zusammenarbeiten, also auch die Netzwerke?
Ja, also auf jeden Fall sollte man zusammenarbeiten und deswegen war ich zwar schon noch im Frauenreferat zum Beispiel aktiv an der TU, aber eben immer auch nebenbei politisch aktiv in Jugendorganisationen, weil für mich der Feminismus eben nur ein Teilaspekt ist, aber ich sehe halt viel mehr Missstände in der Welt. Und deswegen war für mich immer wichtig, dass ich politisch aktiv bin, wo ich alle diese Themen behandle, weil eben das hängt alles zusammen und es ist mir alles gleich wichtig. Ich bin eben auch Migrantin und ich bin auch Frau und ich bin, also viele Sachen. Und jetzt, wo ich in der Solidarität aktiv bin, sind eine Organisation, die halt auch versucht, diese zivilgesellschaftlichen Initiativen einfach zu verbinden, weil man viele Schnittflächen hat. Wieso diese Initiativen für mich nicht so spannend waren, ist, es ist sehr in ein Karrierenetzwerk und Karrierenetzwerke haben auf jeden Fall eine Berechtigung und sind auch gut als Gegengewicht eben gegen Männerbündeleien und Männer, die halt dann was trinken gehen und sich irgendwie kennen und so. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass das gibt. Aber es war nie so mein Hauptaugenmerk und ich habe es immer schwierig gefunden, wenn ich das Gefühl hatte, manche Frauen sind feministisch, damit sie selber weiter raufkommen in der Karriereleiter. Und ist auch voll okay und bitte geh rauf in die Karriereleiter, aber das war nie so mein Anspruch. Mir war es nie wichtig, dass ich jetzt Karriere machen kann, sondern ich denke mir, ich kann erst dann frei sein, wenn halt auch alle anderen Frauen frei sind. Und deswegen, glaube ich, war ich in diesen Karrierenetzwerken nie so aktiv, weil mir diese Art des Feminismus einfach nicht so liegt. Das ist eine völlig legitime Art des Feminismus und Frauenarbeit, aber es ist nicht das, was mir jetzt so am Herzen liegt.
Hast du den Konkurrenzkampf unter Frauen oder wie es auch oft benannt wird, Stutenbissigkeit mal selbst erlebt?
Na, würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Vor allem, wenn ich jetzt an die Uni denke, war es eigentlich schon immer so, dass die Frauen, die es halt die wenigen, die es gegeben hat, die uns schon eher unterstützt haben. Was ich dort aber erlebt habe, ist Frauen, die sagen, so, es gibt kein Problem. Also das ist dieses, man möchte kein Opfer sein und man sagt, na, es braucht überhaupt keinen Feminismus und ich schaffe das ja eh selber. Das habe ich vielleicht erlebt, aber das jetzt dieses Konkurrenzding, ich meine, als Teenagerin natürlich hat es das irgendwie gegeben und irgendwelche Mädchen, die schlecht über andere Mädchen reden und so weiter, aber das würde ich jetzt das haben die Burschen wahrscheinlich auch gemacht oder irgendwie andere dumme Sachen gemacht, aber im Erwachsenenleben habe ich das Gott sei Dank eher nicht erlebt.
Warum wird Feminismus auch von Frauen als radikal, männerhasserisch, kriegerisch und böse angesehen?
Das mit den Männern, im Internet kriegt man die lustigsten Kommentare und bei manchen kann ich auch nur lachen. Das haben eben auch schon ein, zwei Trolle, dass ich ja aufhören soll, jetzt Männer zu hassen und ich soll mich hübsch anziehen und dann wird schon ein Mann für mich vorbeikommen. Genau, oder soll ich ein Foto machen, soll es online stellen und es wird schon irgendwann ein netter Mann vorbeikommen und warum ich dann nur so Männerhass verbreite. Und es ist mir einfach völlig unverständlich, weil wenn man meine Seite anschaut, ich mache halt überhaupt nichts Männerhasserisches. Im Gegenteil, vor kurzem habe ich darüber gepostet, über toxische Männlichkeit und wie wichtig es ist, auch Männerarbeit zu machen. Das heißt, dass auch Männer in Men-Only-Gruppen sich versammeln und darüber reden, was bedeutet es eigentlich, ein Mann zu sein, und Gewaltprävention. Das heißt, für mich können Männer, oder nicht können, sondern profitieren Männer auch vom Feminismus, weil auch für Männer ist es wichtig, in einer Welt aufzuwachsen, wo sie nicht von Geschlechterrollen eingeengt werden. Und ich finde sogar, bei Burschen ist es noch viel härter, die Sanktionen, wenn sie nicht ihren Geschlechterrollen sprechen, als bei Mädchen. Also bei Mädchen ist es ja recht cool, wenn man dann halt als Mädchen irgendwie, ich weiß nicht, skatet, obwohl ich auch schon komische Kommentare gehört habe, als ich geskatet bin, dass ich ja gar kein Mädchen bin. Aber trotzdem, es ist noch eher cool, dass man irgendwie diese Burschensachen macht und dann ist man toll. Aber wenn du als Bub mit einer rosa Prinzessin auftauchst in Volksschule, das geht ja überhaupt nicht. Und da haben auch Freunde von mir zum Beispiel erzählt, sie haben einen kleinen Buben und er wollte zu Fasching als Prinzessin gehen oder als Fee oder so. Und sie haben ja gesagt, na gut, mach das. Und dann gehen sie in den Kindergarten und die Kindergartenpädagogin lacht ihn aus. Also wahrscheinlich nicht böse gemeint, aber trotzdem, das kannst du halt nicht machen. Und diese Sanktionen gegen Burschen sind einfach so heftig und deswegen ist mir überhaupt nicht nachvollziehbar, warum Feminismus irgendwas mit Männerhass zu tun haben soll, sondern ich finde, es profitieren halt beide Geschlechter davon, in einer Welt zu leben, wo wir nicht von Geschlechterrollen tyrannisiert werden, sondern jeder sich frei entfalten kann. Wieso ich mir manchmal wünsche halt, dass ich dieses Feministin nicht im Namen hätte, ist eher die Erwartungen aus feministischer Seite. Da gibt es halt so viele Konflikte und so viele Debatten und es ist echt schwierig, all diesen Erwartungen einfach gerecht zu werden, weil es ist in erster Linie war mein Bestreben, ich habe das gegründet, ich habe das erstellt, nicht irgendwie um einen tollen großen Insta-Account zu machen, sondern ich wollte einfach für meine Freunde und Freundinnen Informationen teilen über Quantenphysik und über spannende Sachen und eben auch über Frauen in der Informatik und Frauen sichtbar zu machen. Und deswegen habe ich mir irgendwann mal gedacht, na, es wäre lustig, wenn ich es nenne Science Feminist oder The Feminist Scientist, und habe es einfach so genannt. Aber es ist natürlich kein Account, wo ich über politische Theorie irgendwie spreche. Und ja, dann wird aber natürlich, wenn man all diesen Erwartungen gerecht werden will, wenn man halt dann auf einmal 12.000 Follower hat und nicht 12 Follower, wie ich davor hatte auf Facebook, ist es dann einfach schwierig, dem gerecht zu werden. Und denke ich mir manchmal, hätte ich mir einen anderen Namen ausgesucht, wäre es wahrscheinlich einfach.
Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.